HR Info. Kulturlust.
Mit Juliane Orth. Dieses Wochenende ist für die Zukunft Europas entscheidend. In Frankreich wird ein neuer Präsident gewählt oder eine Präsidentin. Wird es der sozialliberale Emmanuel Macron, Vertreter der Elite mit EU-freundlichem Kurs, oder Marine Le Pen, die Kandidatin des Front National, die mit nationalistischen und fremdenfeindlichen Tönen die Frustrierten und Abgehängten ködert? Der Ton ist rauer geworden und Frankreich ist tief gespalten über diese Wahl, die für uns alle wichtig ist. In dieser Kulturlust geht es darum, was Kulturschaffende dazu zu sagen haben und wie sich die schwierige Situation in unserem Nachbarland in der Kultur spiegelt. Frankreich ist eine Filmnation. Kein europäisches Land produziert mehr Kinofilme. Und wenn das Kino ein Spiegel der Gesellschaft ist, dann könnten die Filme doch etwas über den Zustand der Nation aussagen, die im Moment so erbittert über den richtigen Kurs des Landes streitet. Unser hr-info-Filmchecker Jan Tussing hat einen Blick auf das französische Filmangebot geworfen, das in deutschen Kinos zu sehen ist. Und er vermisst dort einen gewissen Realitätssinn.
Ich bin bereit, Sie für einen Monat zur Probe einzustellen. Ich wette, Sie halten keine zwei Wochen durch.
Ziemlich beste Freunde mit François Cluzet war 2012 mit knapp 20 Millionen Besuchern die erfolgreichste Komödie Frankreichs. Ein Migrant schiebt den Rollstuhl eines reichen Franzosen und erweckt wieder dessen Lebensgeister. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte, nur dass im Buch ein Marokkaner die Hauptrolle spielt. Der wurde aber ersetzt durch Omar Sy, einem schwarzen Schauspieler. Das war bestimmt keine zufällige Besetzungsidee, denn mit Arabern verbinden Franzosen nichts Witziges.
Und wie heißt der Glückliche?
Jean-Pierre Poli.
Monsieur Claude und seine Töchter war die zweite große Komödie aus Frankreich, die auch in Deutschland fast 2,5 Millionen Menschen sahen. Die Geschichte eines katholischen Paares, deren Töchter Andersgläubige heiraten, sehr zum Verdruss des Vaters. Einen Juden, einen Moslem und einen Chinesen, und nur die vierte Tochter heiratet einen Katholiken. Und der ist zu allem Unglück schwarz.
Kein Wort über die Nationalmannschaft. Wenn jemand ein Klischee über die Juden raushaut, hörst du einfach weg.
So wird Andersgläubigkeit im französischen Kino dargestellt, nach dem naiven Motto: Eigentlich sind wir alle gleich.
Brauchst du viel zu rufen, Papa? Du bist doch nicht behindert.
Das Kino ist immer Spiegel der Gesellschaft, heißt es. Aber wer sich französische Filme anschaut, bekommt vor allem eins zu sehen: Heile Welt. Und die findet ohne Ausländer statt. Der größte Hit 2014 aber war ein Film über ein musikalisch begabtes Mädchen, das in einer Familie von Taubstummen groß wird. Verstehen Sie die Béliers, wurde von 6 Millionen Franzosen gesehen.
Ich muss euch was sagen, etwas sehr Wichtiges. Nein, ich bin nicht schwanger.
Französisches Kino, das sind Feel-Good-Filme und Verdrängung vom Feinsten. Zudem Exportschlager. Willkommen bei den Stieß haben immerhin über 2 Millionen Deutsche gesehen. Die Geschichte eines Polizisten, der in Frankreichs Norden versetzt wird und dort lernen muss, dass auch Menschen mit Akzent ganz nett sein können. Wohlgemerkt einem französischen Akzent. Franzosen mit Migrationshintergrund kommen in den Komödien kaum vor.
Ich will, dass du mir gehörst. Du bist rein. Dein Herz ist rein.
Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Die Klasse von Laurent Conté erzählt den Schulalltag in einer Schule im 20. Pariser Arrondissement, einem sozialen Brennpunkt. Der Film gewann 2008 die Goldene Palme in Cannes. Oder Der Himmel wird warten von Marie-Castille Mansion-Char. Die Geschichte zweier Mädchen, die sich radikalisieren und zum Islam konvertieren.
Was tut mein Land für all diese Kinder, die dabei sind, wegzugehen oder abzugleiten?
Wer französische Filme sieht, kann sich keine Vorstellung davon machen, wie beunruhigt, sorgenvoll und unsicher die Franzosen in die Zukunft blicken.
Jan Tussing hat sich und uns einen Eindruck verschafft, welches Frankreich-Bild wir in französischen Filmen gezeigt bekommen. Das Bild, das im Moment in den Medien überwiegt, ist das Bild einer tief gespaltenen Nation, die über ihren künftigen Präsidenten streitet. Entweder wird es Emmanuel Macron, der frühere Wirtschaftsminister und ehemalige Sozialist, der nun den Alleingang wagt und sich als sozialliberale und europafreundliche Alternative anbietet. Oder Marine Le Pen, Chefin des rechten Front National, die aus der EU austreten will und deutlich nationalistische Töne anstimmt. Während die meisten Europäer für Macron fiebern und auf seinen Sieg hoffen, ist es für viele Franzosen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Autorin Anne Weber ist in Offenbach geboren, lebt aber seit bald 35 Jahren in Paris. Dort schreibt sie ihre Bücher und arbeitet als Lektorin und Übersetzerin. Sie hat in einem Artikel für die Zeit ein Wortspiel genutzt und Macron mit dem Macaron verglichen, also mit den kleinen bunten Mandelbaisers, die hier zunehmend die Regale der Konditoreien erobern. Frau Weber, wie sind Sie auf diesen Vergleich gekommen?
Naja, man braucht ja von diesem Macaron nur einen Buchstaben wegzunehmen und dann hat man den Macron. Und der von sich und von seinem Programm behauptet, beides zu sein, rechts und links zu sein. Und mir fiel auf, dass der Macaron, das Gebäck, rund ist und dass es von allen Seiten gleich aussieht. Das ist also wie bei seinem quasi Namensvetter Macron, weder rechts noch links gibt bei diesem Gebäck.
Die Macarons sind in Deutschland im Trend, genau wie Macron, den viele hier als letzte Hoffnung sehen, dass bei unserem so wichtigen Nachbarn Frankreich kein europafeindlicher Kurs gewählt wird und vielleicht endlich auch mal die nötigen Reformen angegangen werden. In Frankreich scheint es aber nicht so weit her zu sein mit dieser Hoffnung. Wie nehmen Sie das denn in Ihrem Umfeld wahr?
Naja, man muss sich vorstellen, dass Emmanuel Macron 5 Jahre lang in der Regierung von François Hollande mitgewirkt hat, die letzten 2 Jahre als Minister. Und natürlich nehmen ihm die Franzosen nicht ganz ab, dass er jetzt etwas völlig anderes mit Frankreich vorhat und die Veränderungen bringen wird, die sie erwarten.
Das Erschreckende ist ja aber so ein bisschen, dass man dann lieber auf Veränderungen setzt, die vielleicht von Marine Le Pen kommen. Also das ist ja merkwürdigerweise auch in der intellektuellen Szene so. Da sind ja viele, auch gerade bei den Kulturschaffenden, politisch traditionell eher links verortet. Und nun gibt es gerade die Tendenz, dass viele, die den linken Mélenchon gewählt haben, sich jetzt der Wahl enthalten wollen oder vielleicht sogar Marine Le Pen wählen wollen, um einen radikalen Wandel herbeizuführen. Was bekommen Sie denn zu hören, wenn Sie mit Leuten darüber, über dieses Phänomen diskutieren?
Ja, das ist etwas, was mich auch sehr bestürzt manchmal, dass es bei diesen ganz linken Mélenchon-Wählern Leute gibt, die tatsächlich zu glauben scheinen, das Schlimmste müsste erst mal passieren und dann kann Frankreich aus den Ruinen, soll dann wohl etwas Neues entstehen. Und das finde ich so ja fast wahnsinnig schon, dass ich es wirklich nicht nachvollziehen kann. Es gibt da auch Leute in meinem Umfeld, die tatsächlich kaum einen Unterschied sehen zwischen Macron und Marine Le Pen und die, dass die Pest und Cholera behandeln. Da muss man vielleicht auch sich dran erinnern, dass in dieser ultralinken Tradition die Sozialdemokraten immer schon ein ganz großer, wenn nicht der Hauptfeind waren. Und dass das ganz gefährlich ist und unter Umständen autoritäre Regime herbeiführen kann oder dazu beitragen kann.
Diskutieren Sie darüber? Gibt es da einen Austausch?
Ja, das ist wirklich sehr auffallend, dass auch Leute, mit denen ich früher nie über Politik geredet habe, jetzt darauf zu sprechen kommen. Und es gibt die erbittertsten Gespräche, was auch recht neu ist, dass die Leute sich so angefeindet haben und in einem Ton miteinander reden, der auch schon was Beängstigendes hat.
Was auch so ein bisschen irritiert, wenn man jetzt von hier aus nach Frankreich guckt, ist, dass man so wenig hört aus dem Bereich der Kultur. Also wenn man das jetzt mal mit der Wahl in den USA vergleicht, da haben sich Schriftsteller, Schauspieler, Comedians und prominente Künstler ganz klar gegen Trump positioniert. Warum passiert das nicht in Frankreich oder kriegen wir das hier nur nicht mit?
Ja, das stimmt aus meiner Sicht nicht ganz. Also in den französischen Zeitungen haben alle möglichen Leute zur Mobilisierung gegen Marine Le Pen aufgerufen. Was man wirklich viel hört und liest, das sind diese Aufrufe, nicht für Emmanuel Macron, sondern gegen Marine Le Pen zu stimmen, also dann eben doch für Macron zu stimmen. Aber ob das die Leute hören und lesen, die dann tatsächlich Le Pen wählen, das find ich sehr fraglich.
Also es gibt diese Aufrufe, sagen Sie, aber es ist natürlich schon ein bisschen was anderes, wenn man jetzt zurückguckt vor 15 Jahren. Da stand ja der Front National damals noch mit dem Vater von Marine Le Pen auch schon mal in einer Stichwahl und da war das ja ganz anders. Also diesmal gibt es einfach keinen Aufschrei. Warum ist das so? Wie erklären Sie sich das?
Das hat damit zu tun, dass es Marine Le Pen, die ja die Erbin im Grunde dieser Partei ist, in jahrelanger ziemlich mühevolle Arbeit gelungen ist, diese sogenannten Ausrutscher zu vermeiden und den Anschein von Harmlosigkeit zu gewinnen.
Also das scheint zu verfangen. Was könnte denn die Menschen in ihrem Umfeld motivieren, Le Pen zu wählen?
Also unter meinen Freunden oder Bekannten gibt es, glaube ich, keinen, der in Versuchung wäre, Le Pen zu wählen. Ich habe aber schon mit Le Pen-Wählern gesprochen. Das sind dann Leute gewesen, die das Gefühl haben, dass sie schon alles ausprobiert haben, dass sie schon rechts und links in den verschiedenen Ausführungen und unter verschiedenen Regierungen gewählt haben und denen alle Politiker gleich vorkommen. Die sind korrupt und sie sind derart an ihre persönlichen Privilegien gewöhnt, dass sie keine Ahnung mehr haben, wie es bei normalen Leuten zugeht. Und im Grunde sind diese Leute, also die Le Pen-Wähler, glaube ich, auch nicht mit allem einverstanden, was diese Frau so von sich gibt. Aber man hört da bei ihnen einen Fatalismus raus und eine Resignation. Also ihr habt so gewollt und jetzt werden wir es euch zeigen.
Was ist denn Ihre Hoffnung für die Stichwahl?
Naja, ich weiß nicht, wie meine Hoffnung etwas anderes sein könnte, als dass Emmanuel Macron so viel Stimmen wie möglich kriegt und Marine Le Pen so wenig wie möglich. Ich meine, wir haben jetzt nur die Wahl zwischen diesen beiden. Es ist eine Stichwahl. Da gibt es jetzt nicht mehr viele Kandidaten, sondern nur zwei. Und mir ist es völlig rätselhaft, wie man keinen Unterschied sehen kann zwischen diesen beiden und wie man nicht ganz klar sich jetzt entscheiden muss, gegen den Front National zu wählen. Aber es ist offenbar nicht so.
Aber noch hegen Sie keine Fluchtgedanken?
Nein, also ich denke, dass Macron gewählt wird, aber dass die Gefahr dadurch nicht gebannt ist, denn in 5 Jahren gibt es wieder eine Wahl und wenn es Macron nicht gelingt, auch die wirtschaftliche Lage Frankreichs zu verbessern, dann hat Marine Le Pen in 5 Jahren die allerbesten Chancen, fürchte ich.
Die Autorin, Lektorin und Übersetzerin Anne Weber stammt aus Offenbach und lebt in Paris. Sie ist entsetzt über die Situation in ihrer Wahlheimat vor der Stichwahl an diesem Wochenende. Und sie hofft auf den Sieg von Macron. Ihr aktuelles Buch heißt Kirio und ist beim Fischer Verlag erschienen. Wer meint, die Universität Cambridge sei ein Hort des Kultivierten, der bekommt im Buch Der Club einen ganz anderen Eindruck vermittelt. Autor Takis Würger führt den Leser in die elitären Zirkel der britischen Universität. Zu Studenten, die sich zu etwas Besserem berufen fühlen und dabei jeglichen Skrupel verlieren. Karin Trappe hat das Erstlingswerk von Takis Würger gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Hans Stichler ist ein körperlich schwacher Junge. In der Schule wird er gemobbt. Er lernt das Boxen, um stärker zu werden. Als seine Eltern früh sterben, muss er ins Internat. Und als er das Abitur abgelegt hat, bittet ihn seine Tante Alex, an die Universität Cambridge zu kommen, an der sie selbst lehrt. Er solle dort, so sagt sie ihm, Mitglied des Pit-Clubs werden und herausfinden, was die Boxer der Universität dort machen. Es gehe um ein Verbrechen. Hans, einsam, sensibel und ohne Halt, verlässt Deutschland und zieht nach England. Seine Tante Alex macht ihn mit Charlotte bekannt, einer jungen Frau, in die er sich schnell verliebt. Und er boxt, und das sogar sehr erfolgreich. Doch was ist mit dem Verbrechen, das er aufklären soll? Er fragt Charlotte.
Das sind Verbrecher in diesem Club, sagte sie. Ja, ich verstehe. Ich hoffe es. Was haben Sie überhaupt getan? Fragte ich. Alex meint, ich soll dir das nicht sagen. Woher kennst du Alex überhaupt? Sie betreut meine Doktorarbeit. Und woher kennst du diesen Club? Ich dachte, da sind nur Männer. Ihr Mund sah weich aus. Kurz schwieg sie. Du hast deine 3 freien Fragen des Monats gestellt, sagte sie. Ich wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte.
Wie es geschrieben ist.
Behutsam, vorsichtig vorantastend, erzählt Takis Würger in Der Club die Geschichte des schüchternen Studenten Hans, der benutzt wird, um ein Verbrechen aufzuklären. Der aber selbst immer stärker und selbstbewusster wird und damit seinen Platz und sein Glück im Leben findet. Aus verschiedenen Perspektiven erfahren wir, wie ein schon Jahrzehnte alter Ritus dieses Pit-Clubs aufgedeckt wird, der in seiner monströsen Abscheulichkeit erschreckt und verwirrt. Takis Würger führt langsam zum Kern des Geschehens hin. Erst am Ende ist das Buch wirklich ein Kriminalroman, schildert es Verbrechen und Aufklärung.
Wie es gefällt.
Ich war selten so tief berührt von der Erzählung eines Verbrechens und seiner Konsequenzen, einer Straftat, über die sowohl in der Realität als auch in Kriminalromanen schon vielfach berichtet wurde. Aber Takis Würger hat mich das alles auf eine ungewöhnlich intensive Art spüren lassen. Die Verzweiflung der Opfer wie auch die Überheblichkeit der Täter. Das ist phänomenal und einzigartig. Ein literarischer Hochgenuss, der so wichtige Dinge wie Gerechtigkeit, Moral, Rache und vor allem Wahrheit verhandelt. Und ein anfangs zitierter Satz von Pablo Picasso durchzieht wie ein Motto das ganze Buch: Der Künstler muss wissen, auf welche Art er die anderen von der Wahrhaftigkeit seiner Lügen überzeugen kann. ein grandioses Buch.
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Karin Trappe über Der Club von Takis Würger. Der Krimi ist im Verlag Hein und Aber erschienen und kostet 22 Euro. Manchmal meint man, man kennt jemanden und dann überrascht er einen doch noch. So ähnlich könnte es einem mit dem Brücke-Maler Emil Nolde gehen, einem der bedeutendsten Künstler des Expressionismus. Das Museum Wiesbaden zeigt nämlich in einer Ausstellung eine Seite von Emil Nolde, die noch nie umfassend beleuchtet worden ist. Seine Vorliebe fürs Groteske und Fantastische. Tanja Küchle hat sie sich angesehen.
Hier sehen wir keine prachtvollen Blumengärten, keine nordfriesischen Landschaften oder Meere, die gewaltig wogen. Stattdessen schwebende Bären, stämmige rote Baumgeister, Menschen mit geschwungenen Hundebeinen oder zu Fratzen verzerrten Gesichtern. Und einäugige Kreaturen, bei denen man gar nicht mehr sagen kann, wo hinten und wo vorne ist. Manche sind angsteinflößend, viele vor allem amüsant.
Grausig, drollig und lustig, böse, gut und lieb.
So charakterisiert der Künstler selbst das Personal seiner fabelhaften Wunderwelt. Ein Farbenrausch in bester Nolde-Manier. Knalliges Rot und Blau, Violett, Grün, Gelb und Braun. Kaum zu glauben, dass diese kraftvollen Bilder, dieser Märchenspuk, der sämtliche mythischen Gestalten der Menschheit zu umfassen scheint, noch nie gesondert betrachtet worden ist. Christian Ring, der Direktor der Nolde-Stiftung Seebüll.
Es gab noch keine Ausstellung, die sich allein mit dem Fantastischen und Grotesken beschäftigt hat. Bei den großen Retrospektiven, da waren immer mal 2-3 Ölbilder und auch ein paar Aquarelle dabei. Aber in dieser umfassenden Fülle von über 100 Werken, die sich allein mit diesem Thema beschäftigen, das gab es noch nie.
Umso erstaunlicher, weil hier unübersehbar wird, wie wichtig die grotesken Bilder für Emil Nolde waren. Sie begleiteten ihn durch sein gesamtes Werk, von Anfang an. Das geht los mit den Bergpostkarten, kleinformatigen Porträts von einzelnen Schweizer Bergen, die Nolde, der flachlandgewohnte Friese, vom Wandern in den Alpen begeistert an seine Freunde zu Hause geschickt hat. Seine Berge haben Gesichter, von zarten bleichen Mädchen und alten Männern mit breiten Bärten und spitzen Hüten.
Und so gibt er dann auch diesen einzelnen Darstellungen Titel. Da lächelt zum Beispiel das Matterhorn.
Ulrich Luckert ist einer der Kuratoren der Nolde-Ausstellung im Museum Wiesbaden, die in Kooperation mit dem Kulturfestival Internationale Tage Ingelheim entstanden ist. Was wollte Nolde mit seinen Darstellungen von seltsamen, gremlinartigen Wesen, einbeinigen Kobolden und Tiermenschen mit wahnhaft verrenkten Gliedern?
Nolde hat ja sehr viel in der nordfriesischen Einsamkeit gelebt. Und hat diese ja auch dargestellt. Aber als eine Gegenreaktion auf diese Realität hat er sich diese irreale Gegenwelt geschaffen.
Ob dänisches Wattenmeer oder Hallig-Hooge, das Leben in der Einsamkeit der Nordsee, geprägt von Wind und Gezeiten und den oft nebulösen Sichtverhältnissen, beflügelt Nolde. Tagsüber malt er im Freien, was er sieht. Spielende Kinder, Fischer, das Meer und sich dahinschlängelnde Priele. Nachts malt er, was in seinem Kopf ist und überrascht sich damit nicht selten selbst.
Die merkwürdigsten Wesen mit ihren Tollheiten belebten meine Stube und sie gingen mit mir auf meinen Halliggängen, mich fast sichtbar umschwirrend. Wenige nur wiesen zurück auf schon Gestaltetes, fast alle forderten neue Bezeichnungen. Ich brauchte sie niemandem zu zeigen, wie auch hätte ich dies können.
Nolde hat viele seiner grotesken Bilder für sich behalten. So sind einige der Werke in der Wiesbadener Ausstellung zum ersten Mal überhaupt zu sehen. Insgesamt 20 Gemälde und 90 Aquarelle und Druckgrafiken sind es. Alle aus dem Nachlass des Künstlers, der Nolde-Stiftung Seebüll. Herausragend sind die Aquarelle, die Serie der Fantasien zum Beispiel und die ungemalten Bilder. Was für ein Titel.
Und was für eine Ausstellung. Tanja Küchle meint, unbedingt hingehen. Emil Nolde, die Grotesken, ist noch bis zum 9. Juli im Museum Wiesbaden zu sehen. Und hier kommt noch eine Ausstellungsempfehlung, aber es geht um ganz andere Bilder, um Fotos. Fotografien werden Bilder ist eine ganz besondere Fotoausstellung über die Arbeiten der Schüler des Fotografenpaares Bernd und Hilla Becher und ihrer Düsseldorfer Fotoschule. Zu sehen sind die Fotos im Frankfurter Städel. Der DJ Matthias Westerweller alias Weller empfiehlt dringend einen Besuch.
HR Info. Kulturtipp.
Ich mag keine Fachwerkhäuser. Irgendwie kommen die nicht an mich ran. Hingegen, wenn ich ein Bild von Bernd und Hilla Becher betrachte, auf dem Fachwerkhäuser zu sehen sind, dann gefallen mir Fachwerkhäuser wiederum. Und jetzt in der Ausstellung im Städel Fotografien werden Bilder, die Becherklasse, sind diese Arbeiten von dem Künstlerpaar auch zu sehen, aber vor allen Dingen sind Fotografien der Schüler oder der Becherklasse zu sehen. Namen wie Volker Döhne, manche sind mir davon unbekannt, eben diese. Andreas Gurski, ganz bekannt, wiederum Candida Höfer. Die Fotos sind alle sehr, sehr sehenswert. Diese Farbigkeit dieser Porträts von Thomas Ruff zum Beispiel oder jetzt in der aktuellen Ausstellung eben die Farbfotografien von Jörg Sasse sprechen mich auch heute noch sehr an. Man sieht auf den Fotos diese scheinbar banalen Gegenstände, Dinge wie eine Kochplatte, auf der irgendwie so ein Emaille-Topf steht. Das Ganze aber in einer Farbigkeit, die ins Auge springt. Man sieht Topflappen. Man sieht eine bunt gekachelte Küchenzeile. Die Fotografen, die im Städel zu sehen sind, haben sich bewusst diese alltäglichen Dinge angenommen und haben die sichtbar gemacht. Alles in allem, Fotografien werden Bilder im Städel, eine Fotoausstellung in diesem ehrwürdigen Haus, das sich ja normalerweise eigentlich der Malerei widmet, solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
Der hr-Info-Kulturtipp von DJ Matthias Westerweller alias Weller. Die Ausstellung Fotografien werden Bilder ist noch bis zum 13. August im Frankfurter Städel zu sehen. Was tun, wenn man Klavier lernen will, aber kein eigenes Instrument hat? Dieses Problem haben viele Studierende der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Ihnen hilft die sogenannte Flügelpatenschaft. Die Idee, wer einen Flügel besitzt, stellt das Instrument zur Verfügung und lässt die Studierenden darauf üben. Pascal Lasser hat sich angesehen, wie das funktioniert.
Nüchtern und gemütlich ist es hier. Ein moderner Couchtisch, der aus mehreren Glasplatten besteht. Daneben ist vor dem Fernseher eine Sofaecke eingerichtet. Und gegenüber an der Wand steht er, der Flügel. Hier im Wohnzimmer von Rosi Ströhle-Güth. An dem Instrument dürfen Studierende der Musikhochschule üben. Und auch die Besitzerin selbst spielt hier täglich rund eine Stunde. Da sie selbst klassische Musik sehr gerne mag, wollte sie den Nachwuchs unterstützen und hat sich deshalb als Flügelpatin gemeldet. Auch wenn sie bei sich zu Hause dann keine Klavierkonzerte erwartet hat.
Da ich selber Klavierübende bin, war mir von vornherein klar, dass ich jetzt hier kein Klavierkonzert höre, sondern mich in Übungspassagen einhören werde.
Doch damit hat die Flügelpatin kein Problem. Den Flügel hört man zwar im ganzen Haus, aber der Klang ist nicht störend. Und schließlich hat sie sich dann auch das fertige Produkt aus den ganzen Üben selbst angehört.
Als mein Flügelpate dann in der Hochschule ein Examen hatte und ich Übungspassagen erkannte, die er hier an sehr vielen Übungstagen immer wieder wiederholt hat, hat mich das ganz besonders gefreut.
Eigentlich hat die Frankfurter Musikhochschule eigene Flügel zum Üben. Doch es gibt nicht genug. Jeder Studierende kann die Flügel erstmal nur eine begrenzte Zeit pro Tag belegen. Dann muss der Studi den nächsten in der Liste dran lassen. Wer viel üben will, dem bleibt nichts anderes übrig, der muss sich auch zu unbeliebten Zeiten eintragen. Frühmorgens oder spätabends, sagt James Guay. Der gebürtige Taiwaner hat genau aus diesem Grund bei der Flügelpatenschaft mitgemacht.
Während des Tages maximal 3 Stunden, das ist schon ziemlich viel, dass man in einer Übezelle üben kann.
Hinzu kommt, dass die Qualität der Flügel in den Übungszellen nicht so gut ist. Die Instrumente waren schon bei der Anschaffung nicht die teuersten Modelle und heute sind sie auch noch alt und vom vielen Üben abgenutzt.
Ich weiß nicht, wie lange steht schon die Flügel und das wird nur vielleicht 1-2 Jahre einmal gestimmt und die sind nicht in guter Zustand eigentlich. Und das merkt man beim Üben sofort. Man hört zu und ich meine, man vergleicht natürlich mit dem Flügel in den Professorsräumen. Das kann man überhaupt nicht vergleichen.
Das Instrument bei den Flügelpaten hat ebenfalls eine gute Qualität. Da lohnt sich auch die längere Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn viele der Flügelpaten wohnen in einem der Vororte von Frankfurt. James Guay muss dort aber nicht mehr hinfahren. Über eine Stiftung hat er inzwischen seinen eigenen Flügel bekommen. Flügelpatin Rosi Ströhle-Güth hat sich deshalb schon für den nächsten Studenten gemeldet.
Es war für uns eine Bereicherung und es hat auch in mir mütterliche Instinkte ausgelöst, indem ich schon einen Tee und ein paar Kekse immer bereitstellte, wenn er zum Üben kam.
Vielleicht wird sich das dann wiederholen, wenn demnächst der nächste Studierende in das Wohnzimmer der Flügelpatin kommt, um an einer seiner Klaviersonaten zu üben.
Pascal Lasser über die Flügelpatenschaft, die es möglich macht, ein Instrument zu erlernen, ohne es zu besitzen. Das war die Kulturlust. Die Sendung gibt es zum Nachhören unter hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.